Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen, langen, heiß ersehnten Folge von Dieb und Doof. Und heiß ist es immer noch bei uns draußen, bei euch vielleicht auch noch, wenn ihr das hört. Und jetzt könnt ihr auch einen richtig dummen Spruch machen, aber lasse ich nicht abgekühlt sitzen vor den Mikros. Franzi und
Benson, cold as ice.
Cold as ice. Ja, no. Ich wollte sagen, vor den Mikros ist auch heiß. Das ist vielleicht, ja, weiß man ja nicht. Deswegen dachte ich so.
Also bei mir wird es nicht warm hier. Hier knallt die Morgensonne schon wieder durchs Fenster ins Zimmer und heizt den ganzen Laden hier auf. Also von daher ist es relativ warm.
Das ist doof. Das ist doof. Ja, haben wir es schon verraten. Wir nehmen heute mal früh auf. Früher Morgen. Naja, jetzt ist es 10:30. Und es ist Samstag, die nächste
das übliche
Folge
Geplänkel.
Kommt dann.
Wir treffen uns um 10 und nehmen eine halbe Stunde später auf.
Ja, genau. Man muss sich ja erstmal die Off-Mikrofon-Sachen erzählen, damit man sich dann, wenn es läuft, die anderen Sachen erzählen kann. Genau. Oh, da fällt mir gerade ein, völlig random, wie witzig wäre es dann aber, wenn wir zu unserer 100. Folge den Link teilen mit unseren Hörenden.
Und alle können mitmachen? Ja, das
können mitmachen oder live dabei sein.
Dann müssen wir wirklich einen Termin machen. Oh ja, das machen wir. Da können alle mal mitmachen, die wollen.
Genau, die so hören regelmäßig, können ein bisschen das erzählen. Was waren die Lieblingsfolgen? Machen wir so einen kleinen Rückblick und dann gibt es quasi eine Live-Folge im Internet für die dran teilnehmen wollen.
Für alle.
Für alle. Ja, warum nicht, oder?
Das funktioniert. Das ist halt,
müssen sich alle muten. Ach, oder sie haben dann noch eine Frage.
Blöde Rindquatschen. Vielleicht haben sie noch Fragen, die wir spontan beantworten müssen.
Ja, ist super.
Vielleicht machen wir noch denken wir so ein Quiz aus.
Oh, ja, sehr gut.
Gut. Ihr wart gleich dabei, als die Folge 100 geplant wurde. So schnell geht das manchmal.
Aber das Quiz besteht dann aus Funfacts, die wir schon hatten. Und wir gucken, wer alles gehört hat und sich die Dinge gemerkt hat.
Natürlich besteht das alles aus Funfacts.
Wunderbar. Da fallen mir doch direkt ein paar Kandidatinnen ein.
Für die Leute, die hier mit Folge 95 starten und sich denken, wovon reden die beiden eigentlich? Kurz nochmal zur Erinnerung. Wir stellen uns jede Woche oder alle zwei Wochen, jetzt auch nur jeden Monat, in diesem Sommer, eine Frage gegenseitig, die wir selber zu faul sind zum Recherchieren und die der jeweils andere dann beantworten muss. Gewürzt wird das Ganze mit einem Funfact am Ende. Also dass ihr entweder fürs Kneipenquiz oder für das Dieb und Doof 100-Folgen-Quiz natürlich exzellent gut vorbereitet seid.
Sehr gut. Perfekt. Ja. Jetzt wird es natürlich sehr sad, wenn dann niemand da ist, aber dann müssen wir die Stimmen verstellen eben schon mal.
Ja, mal gucken.
Wird schon. Sehr gut.
Wird schon. Dann liegt es immer am Termin.
Es hatte keine Zeit. Ja.
Ja. Oder haben sie alle erst zu spät gehört nach der Aufnahme?
Das stimmt. Ja, wir müssen explizit einladen, unsere Hardcore-Hörenden, die wir kennen.
Ja, die werden sich schon melden. Gut. Ja. Wir haben es gerade schon gesagt, wir waren jetzt einen Monat, ich habe gerade nochmal geguckt, wir haben die letzte Folge, Folge 94 mit dem Titel Pflanzen sind krass, haben wir am 11. August veröffentlicht.
Ja, das war auch bei der Bergfunkzeit.
Genau, das haben wir auf dem Berg aufgenommen und dann am Bergfunk Sonntag rausgehauen in der Nacht, da waren wir noch am Bierwagen.
Ja, ja.
Und seitdem haben wir irgendwie, waren wir beide zwei Wochen im Urlaub. Was war noch? Keine Ahnung. Ja, das war es eigentlich schon fast, war. Und das war dann, da sind dann zwei
Aufnahmen
worden und schon ist man im Vier-Wochen-Rhythmus statt im Zwei-Wochen-Rhythmus. Tja.
Genau.
So einfach ist das.
So einfach ist das.
Wir hoffen, ihr habt euch nicht allzu sehr verzerrt nach uns.
Ja, ich finde, nach 4 Jahren haben wir das mal verdient. Haben.
Ja, das stimmt.
Nach der 4 Jahren haben wir
nicht gemacht haben.
Ja, ich finde auch. Das ist fair. Außerdem, wenn man fast 100 Folgen hat, dann kann man sich vielleicht auch mal ein bisschen was erlauben.
ab dreistelliger Episodenzahl werden so neue Skills unlocked, die man sich
vielleicht. Außerdem wollen wir natürlich ja auch für uns und für alle dieses Konzept noch ein paar Folgen hinauszögern. Eigentlich wäre es ja ganz schön, müssen wir mal gucken, ob wir das schaffen. Wir haben ja am 6. Dezember die erste Folge veröffentlicht im Jahr 2020. Vielleicht kommen wir ja ungefähr mit unserem.
Und wenn wir noch 2, 3 auslassen?
Kommen wir da vielleicht hin, ne? So, dann haben wir genau 4 Jahre Dieb und Doof nach dem Konzept gemacht.
Müsste man jetzt mal kurz auf den Kalender gucken, wie das jetzt wäre. Wir würden ja jetzt, wir veröffentlichen ja quasi morgen.
Mhm.
Dann, werden wir wahrscheinlich nicht schaffen.
Nee, sind wir früher fertig, ne? Ja, ist doch super. Auch nicht schlimm. Genau, aber Benson, die letzten 4 Wochen. mit Urlauben und die Schule ging wieder los. Was sind denn so vielleicht 2, 3 Highlights, die dir begegnet sind?
Oh Gott, in den letzten 4 Wochen. Ich halte es kurz. Ich war im Urlaub, das war wirklich sehr schön. Im Sinne von Erlebnissen sage ich, fahrt alle auf die Lofoten. Im Sinne der Lofoten sage ich, fahrt da alle nicht hin. Weil es sind nicht super viele Menschen da. Es ist halt echt super krass und überall stehen Camper und alle sind da unterwegs. Aber es ist halt echt einfach ein unglaublich schönes Fleckchen Erde.
Ja.
Und gerade für mich, der ja mit den sommerlichen Temperaturen nicht so viel anfangen kann, ist es da oben, wenn da die Sonne scheint, ist es genau warm genug. Und trotzdem, also ich bin immer noch fähig, mir da einen Sonnenbrand zu holen. Aber ich sterbe nicht vor Hitze dabei. Genau, das war auf jeden Fall ein Highlight. Ansonsten, ich hatte ja erzählt, dass meine Hand im Gips steckte. Die ist jetzt wieder frei. Ich darf das machen. Muss ich daran arbeiten, dass ich den Finger wieder richtig bewegen kann. Und er ist ein bisschen in seiner Beweglichkeit eingeschränkt, sagen wir es so. Ja, genau. Und ansonsten, Schule hat wieder angefangen. Und eigentlich relativ entspannt, weil es auch so warm war, haben wir auch gleich mit Kurzstundenplan angefangen. Das heißt, wir konnten so ein bisschen entspannter sein. Und was noch ganz süß war, ich hatte letztes Jahr eine Matheklasse, die als schwierig galt. Und ich glaube, ich habe da echt ganz guten Nerv mit denen getroffen und mag die Bande auch wirklich sehr. Und die haben mich letztes Jahr gefragt, ob ich dieses Jahr deren Klassenlehrer sein möchte.
Oh, das heißt, es ist so richtig mit gefragt werden und.
Das ist richtig, ja, die haben gefragt, weil die halt wussten, dass ihr Klassenlehrer zum Ende des Jahres geht.
Ah.
Denen habe ich gesagt, ich bin wegen meines Studiums so 3 Tage da und ihr seid der 10. und das ist irgendwie so ein halber Abschluss irgendwie. Das ist wichtig, dass ja jemand die ganze Zeit da ist. Deswegen habe ich gesagt, ist vielleicht nicht, also super gerne, aber ist nicht so die beste Wahl, weil ich kann euch, glaube ich, nicht so sehr betreuen wie. Mir ist notwendig wäre. Jetzt haben sie eine andere Klassenlehrkraft bekommen und der ist aber die Stellvertretung abgesprungen. Dass ich die Bande jetzt doch irgendwie zwar nur als Stellvertretung habe, aber ich habe mich irgendwie sehr gefreut, die übernehmen zu können und durfte das denen dann auch persönlich sagen und die haben sich, glaube ich, auch wirklich ehrlich gefreut und das war echt so ein geiles Highlight-Moment in dieser Woche.
Ich finde, das ist ja auch ein richtig schöner Start ins Schuljahr, oder? Zu merken, okay, es gibt echt Kids, da merkt man, dass man einen Unterschied macht.
Ja, also auch, ne, also das war echt richtig cool. Genau. Und das war so das Highlight der Woche, so bisher, so ein bisschen.
Ja, das ist mega nice. Das
berufliche Highlight. Sonst hatte ich natürlich eine gute Zeit mit Freunden und habe noch viel unternommen in der ersten Schulwoche. War noch ein bisschen Zeit.
Ja, ich wollte gerade sagen, wir haben uns ja auch gesehen. Und,
und sind halt schon im Buchladen ausgerastet.
Vielleicht das, ja. Aber am Ende war es doch eigentlich ganz vernünftig von der Mitnahmezahl. Wir haben sogar jemanden dabei gehabt, der nichts mitgenommen hat oder die nichts mitgenommen hat.
Das war auch wild.
Das war faszinierend, Hätte ich ihr nie zugetraut.
Ja, sich auch nicht.
So kennt man sie nicht.
Respekt an der Stelle, Respekt.
Ja.
Ja, wie war denn dein? Du warst ja auch im Urlaub.
Deswegen haben wir ja, das stimmt. Ich habe genau das Kontrastprogramm zu dir gemacht. Ich war da, wo es heiß war, wo ich eingegangen bin und geschwitzt habe, wie noch nie in meinem Leben zuvor. Ich war tatsächlich, das muss man sich mal vorstellen, im August im Hochsommer in Italien. War nicht so schlau. Auf der anderen Seite aber hat man sich irgendwann dran gewöhnt. Das war jetzt eine sehr gute Vorbereitung, denn die letzte Woche hier in Berlin war ja auch so. Warm, um die 32 Grad, so war es da auch. Nur halt noch mit viel, viel mehr Luftfeuchtigkeit. Das heißt, es rann wirklich in Bächen an einem herunter. Und wir haben aber trotzdem ganz viele schöne Dinge gesehen. Wir waren ein bisschen in Rom, dann ein bisschen Neapel, ganz viel Pizza gegessen, ganz viel Pizza selbst gemacht. Das war mega. Und vor allem aber, und das war mein Highlight, dieses ganzen Urlaubs, man glaubt es nicht. Wir waren am Ende, weil wir noch mit Freunden unterwegs waren und einer von denen hat Familie dort und war halt als Kind dann oft in der Gegend und war als Kind öfter im Aqualand. Und das Aqualand ist einfach mal ein Wasserrutschenparadies. Deswegen waren wir dieses Jahr an seinem Geburtstag im Aqualand. Und meine Fresse, hat das Spaß gemacht. Also So geil. Also ich meine, ich bin ja so jemand, ich mag ja Achterbahnen gar nicht. Sobald es irgendwie an so ein Fall, an so ein Fallgefühl kommt oder ein bisschen schnell wird, bin ich schon echt so, da geht mir so die Muffe. Das heißt, ich habe mich da rangetastet und auch ein bisschen anstecken lassen von allen, die dabei waren und völlig rasant da irgendwie runter sind. Dann gab es so eine Rutsche, die hieß Twister. Da konntest du miteinander starten. Es waren zwei Bahnen nebeneinander und die haben sich dann tatsächlich so ineinander irgendwie verschlungen, sodass du am Ende unten auf der anderen Seite irgendwie rausgekommen bist von der Person. Dann gab es eine Kamikaze-Rutsche, wo es quasi so ein bisschen pseudomäßig freier Fall gibt, wenn du da so richtig schnell rausschießt und dann irgendwann wieder aufsetzt. Eine abgefahrene Reifenrutsche. Also ich kann es nur empfehlen und habe deshalb recherchiert, wo gibt es das in Deutschland? Und es gibt in Deutschland beim Europapark das, ich glaube, es heißt Rolantica. Das ist quasi ein ganzer Freizeitpark neben dem Europapark, nur mit Wasserrutschen. Und da werdet ihr mich auf jeden Fall mal finden.
Vielleicht verlinken wir das in der Folgenbeschreibung.
Ja, wer mitkommen möchte, sagt Bescheid. Zur 100. Folge aus dem Rolantica.
Wir dürfen nicht so viele Ideen für 100. Folgen haben.
Das ist für die 200. Folge dann. Oh Gott. Jetzt kein Bock mehr. 200 Folgen. Ja, genau. Das waren so meine Highlights, würde ich sagen. Mega. Und es hat auch richtig Spaß gemacht, also zu sehen, auch wie, ja, also das, ich glaube, da waren auch schon richtig viele Erwachsene natürlich, weil manche mit Kids hingehen, aber auch so Jugendliche und einfach zu sehen, wie das allen richtig Spaß gemacht hat, das war schön.
Ja, cool. Wart ihr, also ich muss fragen, wenn ihr in Neapel wart, wart ihr in Pompeji und wart ihr auf dem Vesuv?
Wir waren in Pompeji, aber nicht auf dem Vesuv.
Okay, ja. Das ist bessere Wahl auch.
Ja, das war einfach auch super heiß. Also der war dann völlig klar, nachdem wir da irgendwie 3 Stunden durch Pompeji sind, dass wir uns jetzt nicht nochmal, du kannst zwar beim Vesuv relativ weit hochfahren, dann da abhaken und dann in den Krater gucken gehen.
Ja, aber selbst dann läufst du noch eine Stunde hoch.
Ja, genau.
Also, vom Parkplatz läufst du noch nicht in Note. Das war alles ausgebaut und ich glaube, da kann jeder hochlaufen, aber
ja.
bei der Hitze. Aber es ist ein geiler Blick. Also runter.
Ja, das glaube ich total gerne. Nee, aber Pompeji war tatsächlich auch wirklich sehr, sehr interessant und spannend. Und diese Vorstellung einfach, dass du einfach diese Stadt dort siehst, mit ja allen Straßen, Häusern und dem ganzen Layout. Ich finde, das macht Geschichte nochmal sehr, sehr nahbar und begreiflich.
Mhm. Auch mit den ganzen erhaltenen Mosaiken und sowas.
Genau, ja. Und das ist schon richtig, richtig, richtig cool gewesen, auf jeden Fall.
Ja.
Ja. Ja. Gut. Super. Also,
Italien Pompeji kann man mal machen.
Italien Pompeji kann man mal machen. Genau. Vielleicht nicht im August, wenn ich euch empfehlen darf. Vielleicht so im September, Oktober.
Ja, ich war im. Ich war zweimal da und jeweils im, ich glaube, Februar so, wenn hier Winterferien sind.
Ja, das ist auch nicht schlecht. Ja.
Ja, und dann ist da nämlich total leer. Total off-season. Ja.
Geil.
Hat zwar auch nicht alles offen dann, aber die großen Sachen wie Pompeji und sowas hat offen und dann hat man beim Vesuv tatsächlich auch relativ entspannt die Möglichkeit, da hochzulaufen, weil jemand da ist. Ist ja was umgefallen gerade.
Nee, mir ist, ich wollte kurz in meine Tasse gucken, ob da noch ein Getränk drin ist und dann ist sie aber an den Mikrofonständer angeschlagen.
Aber ich wunderbare Überleitung. Was ist denn dein Podcast-Getränk heute Morgen?
Naja, das ist leer. Das war einfach nur mein Kaffee.
Kaffee?
Mit Hafermilch drin, aber ich sehe, die ist jetzt halt am Boden so richtig verklumpt und ausgeflockt und deswegen habe ich hier an der anderen Seite noch Wasser mit Geschmack, aber eher mit Geruch, muss man sagen.
Achso, du frönst immer noch Geruchsflasche, die dir vorgaukelt, das Wasser würde nach irgendwas schmecken.
Ja, und ich muss sagen, das funktioniert wirklich, aber nicht alle Geschmacksrichtungen sind geil.
Was kannst du denn empfehlen und wovon sollte man die Finger lassen?
Also was ich empfehlen kann bis jetzt, ist tatsächlich dieses Maracuja-Mango, aber das trinke ich auch als Saft sehr gern. Waldfrucht hat mich positiv überrascht.
Mhm.
Der Pfirsich, ich glaube Pfirsich normal ging auch, aber dann hatte ich so ein Pfirsich Smoothie und das, keine Ahnung, das habe ich dann irgendwann auch wieder rausgemacht. Jetzt haben wir noch 2 davon. Das hat mich nicht so überzeugt, so von der Intensität her war das sehr low und
ja, verständlich.
War sehr künstlich, so vom Gefühl her.
Ja, verständlich.
Ja. Ja.
Okay. Weiß nicht, haben. Achso, jetzt wollte ich noch sagen, das wollte ich
Was
einfach nochmal anbringen.
Was trinkst du
denn? Achso, ich trinke Kaffee. Es ist morgens am Samstag, ich trinke Kaffee. Ich glaube, ich werde mir gleich noch ein Glas Wasser kurz holen.
Ja.
Weil ich da noch was Kühles brauche. Aber eine Empfehlung habe ich tatsächlich noch, die ich vielleicht vorher loswerden wollen würde.
Ja.
Wir haben alle das Debakel um die Landtagswahlen in Thüringen und Sachsen mitbekommen. Deswegen einfach nur kurz, ich linke es in die Folgenbeschreibung. Arne Semsrott, Machtübernahme. Sollte man lesen. Ist also,
ja.
Man sollte es lesen, man sollte starke Nerven haben, aber man sollte es mal lesen.
Hat er was mit Nico Semsrott zu tun?
Ja, fragen alle, nee.
Nee, okay.
Also ich glaube, die sind weder verwandt noch verschwägert noch sonst irgendwie. Arne Semsrott ist vom, ich glaube, von Frag den Staat. Wer das nicht kennt, das ist ein Verein, kann man auch mal verlinken. Die nutzen, es gibt ja in Deutschland das Informationsfreiheitsgesetz und die nutzen diesen Zugang, um halt an Informationen zur Arbeit der Parlamente und der Bundesregierung und sowas zu kommen.
Ja. Und
zu öffentlichen Ideen. Cool. Um halt, ja, Informationen halt quasi vielen Leuten zugänglich zu machen.
Das
Weil
vieles
wird nicht
ja
veröffentlicht, sondern erst, wenn man danach fragt.
Ja, na, das kann man ja dann vielleicht auch nochmal verlinken.
Ja, machen wir mal. Ich schreibe mir das mal auf. Genau. Okay.
Behördeninfos befreien, fragt den Staat. So, du holst dir jetzt ein Wasser und ich erzähle noch ein bisschen, was ich jetzt auf der Seite fragt den Staat sehe. Falls ihr da noch nicht drauf wart, ich mache mal so ein kleines bisschen, Platz hier. Und zwar gibt es tatsächlich Anfragen, Recherchen. Ihr könntet sogar selbst was anfragen. Hier steht nämlich, erstens stellen Sie eine Anfrage. Wir leiten das an die zuständige Behörde weiter. Sie halten eine E-Mail, sobald die Anfrage beantwortet wurde. Und dann ist die auch für alle anderen einsehbar. Das ist doch nicht schlecht. Und dann gibt es die Recherchen. Korruption, Verdacht, Krankenhaus des Grauens, der Berliner Maßregelvollzug. Ja, da sind anscheinend richtig viele spannende Sachen. Es gibt auch Huawei im deutschen Mobilfunknetz, Fördermittelaffären, Wissingsbrief an den Bundestag. Ja, sehr cool. Na Mensch, wieder was gelernt, wo man, wenn man Fragen hat, die auch selbst hinstellen kann. Schön.
Genau. Gut, ich habe mir Wasser geholt, obwohl ich ja gar nicht der bin, der heute so viel redet, sondern Franzi muss heute eine Frage beantworten.
Ich wollte wahrscheinlich sagen. So, jetzt ist er wieder da, jetzt höre ich dich.
Ah, super. Oh, komm, Moment. Also ich habe gerade gesagt, ich habe mir Wasser geholt, aber ich bin ja gar nicht dran, sondern du musst halt eine Frage beantworten.
Genau, und welche beantworte ich dir denn?
Ich habe gefragt, wer Rodney King war.
Ja.
Genau. Da habe ich irgendwann mal so ein bisschen aufgeschnappt und wollte das einmal erklärt bekommen haben.
Ja, damit können wir direkt anfangen. Ich möchte vorher nur sagen, eine kleine Inhaltswarnung. Es geht heute um Gewalt, und zwar Gewalt gegen Menschen, Polizeigewalt. Wir hatten das ja schon mal als Thema. Und dann auch, ja, Gewalt im Rahmen von Aufständen.
Ja.
Dass ihr das schon mal wisst. Und ich wollte fragen, in welchem Zusammenhang ist es dir denn untergekommen?
Ich glaube, es war eine, ich erinnere mich gerade nicht mehr, aber es war in einem Film. Und da wurde das als Beispiel für Polizeigewalt genommen. Und da wurde tatsächlich aber in dem Moment irgendwie darüber diskutiert, inwiefern das, also in diesem Film wurde darüber diskutiert, inwiefern das zu deuten ist, ob das quasi übertriebene Polizeigewalt ist oder nicht. Und ich kannte das eigentlich nur als, also mir fehlte so ein bisschen der Hintergrund, das wirklich zu sehen. Auf jeden Fall ist es aber so ein, in den USA hat man ja öfter so diese Präzedenzfälle, an denen man sich orientiert. Und ich glaube, in die Richtung ging das dann so.
Ah ja, okay. Dann ja, starten wir doch einfach mal rein. Genau, wer war Rodney King? Damit fing das ja alles an. Und Rodney King wurde am 2. April 65 in Sacramento in Kalifornien geboren und wuchs dort in relativ schwierigen Verhältnissen auf. Seine Familie hatte mit Armut zu kämpfen und in jungen Jahren hatte Rodney deshalb schon ein bisschen Probleme mit dem Gesetz. Hatte nach der Highschool verschiedene Gelegenheitsjobs, aber war immer wieder irgendwie in Konflikt mit der Polizei. Denn, Überraschung, Überraschung, Rodney King war Afroamerikaner und lebte eben damals in einer Zeit, in der diese rassistischen Spannungen in den USA auch noch viel, viel aufgeladener waren als heute. Ne, sie sind ja immer noch da. Aber auch, glaube ich, damals, speziell in den 60ern, 70ern, auch bis in die 80er hinein, war das schon, glaube ich, noch mal krasser für schwarze Menschen in den USA, was die Benachteiligung und die strukturelle Diskriminierung anging. So, dann, genau, der bekannte Vorfall, mit dem man Rodney King eben in Verbindung bringt, der spielte am 3. März 1991. Und da war er mit zwei Freunden in seinem Auto unterwegs, als er in Los Angeles von der Polizei wegen überhöhter Geschwindigkeit angehalten werden wollte. Wie sagt man das? Sie wollten ihn dafür anhalten. Aber er war zu der Zeit auf Bewährung, weil er verurteilt wurde wegen eines bewaffneten Raubüberfalls. Und hat sich gedacht, so, da halte ich mal nicht an, was dazu führte, dass es in halt den USA dann eine dieser sogenannten Highspeed-Verfolgungsjagden gab durch den südlichen Teil von Los Angeles. Und da wurde er oder hielt am Ende dann an und wurde gestellt und wurde aber in diesem Zusammenhang, also seine, die zwei Friends, die er im Auto hatte, wurden relativ schnell in Gewahrsam genommen und erstmal beiseite gepackt. Und bei ihm kam es aber dazu, dass er von vier Polizisten brutal zusammengeschlagen wurde und ein Anwohner tatsächlich da relativ schnell geschalten hat in den 90ern, hat wirklich seine Videokamera rausgeholt hat, um diesen Vorgang eben zu filmen. Und deshalb ist das so bekannt, weil dieser Angriff oder dieser Einsatz massiver Polizeigewalt gegen Rodney King wurde tatsächlich das erste Mal dann gefilmt von George Holliday. Und der hat das Ganze dann später nämlich an einen Nachrichtensender gegeben, noch in dieser Nacht, weshalb diese Bilder tatsächlich in den USA im Fernsehen viral gingen. Und es das erste Mal in dieser Form deutlich wurde, was da eigentlich irgendwie passiert und welche Ausmaße diese Polizeigewalt haben kann. Und man sieht auf diesen Videos, man kann sie sich auch ansehen, wenn man das möchte. Auf YouTube findet man das in verschiedenen Nachrichten zusammenschnitten, dass die Beamten wirklich Schlagstöcke, Tritte, Elektroschocker gegen ihn eingesetzt haben. Es ist deutlich zu sehen, dass Rodney King unbewaffnet ist und eigentlich keine Bedrohung darstellte. Er macht auf den Videos auch nicht den Anschein, als wollte er fliehen und ist insgesamt 56 Mal quasi geschlagen oder verletzt worden oder angegriffen worden von den Polizisten insgesamt. Und genau, das Video hat eben dann eindeutig gezeigt, was da für eine übermäßige Gewalt angewendet wurde, wurde dann relativ schnell verbreitet. Und ja, hat natürlich wahnsinnig viel Empörung in der Bevölkerung ausgelöst. Aber war nicht das, was dann, ne, man verbindet meistens ja Rodney King mit den danach im Anschluss losgetretenen Riots, diese Los Angeles oder Rodney King Riots, oder werden sie genannt. Aber die finden tatsächlich nicht direkt jetzt im März 91 statt. Sondern, viel spannender ist ja, das, was jetzt nämlich danach passiert. Also zum einen, man kann sagen, Rodney King hat diesen Angriff überlebt. Er war schwer verletzt, kam ins Krankenhaus und genau wurde auch genau dann ärztlich versorgt und behandelt und konnte danach, sag ich mal, einigermaßen normal weiterleben, war natürlich aber traumatisiert. Und war vorher auch schon, hatte eben Probleme mit Alkohol. Das ist auch eine Vermutung, dass er wahrscheinlich deshalb geflohen ist, weil er wahrscheinlich nicht ganz nüchtern gefahren ist. Genau, und hatte dann danach aber auch zeitlebens noch Probleme mit ja, dem Konsum von Alkohol und anderen Drogen. Genau, was aber passiert ist natürlich, dass nach so einem Angriff wurden die vier Polizisten tatsächlich angeklagt. Und zwar noch, also von der Timeline her, ne, am 3. März ist dieser Angriff passiert nach der Verfolgung. Das Video wurde am 4. März 1991 über die lokalen Nachrichtensender ausgestrahlt. Das war auch ganz interessant, weil ich habe dann hier und da nochmal einen Podcast zu dem Thema reingehört. Da war eins dieser Interviews nochmal mit dem Holiday, wie hieß er nochmal mit Vornamen? Jetzt habe ich seinen kurzen Vornamen vergessen, Moment. George Holiday, der nämlich auch erzählte, dass er gesagt hat, okay, das muss ja jemand mitkriegen und das ist natürlich schwierig, wem gebe ich das, der Polizei wohl eher nicht, und ist dann eben damit zu einem lokalen Nachrichtensender, hat denen das gegeben. Die haben das ausgestrahlt und daraufhin hat er, das war ja immer noch so eine kleine physische Videokassette, also so ein Minitape, ne, was du halt irgendwie hast. Daraufhin hat er wohl von ganz vielen anderen Nachrichtensendern Anfragen bekommen und Angebote, so für $100 oder so, dass sie eine Kopie kaufen kann. Und daraufhin ist er zum Nachrichtensender und meinte so, ja, also ich würde gerne mein Tape wieder haben, weil, ne, ich habe hier Angebote. Und da haben die gesagt, okay, die zahlen dir $500, wenn wir das hier noch 2 Tage exklusiv nutzen können. Mhm. Und als er dann zurück ist, um sein Tape abzuholen, haben die gesagt, ja, das können wir dir jetzt nicht mehr geben, das hat jetzt halt die Polizei. Danach hat das FBI sich dieses Tape gesichert und er hatte das dann bis zum quasi Tage, an dem das Interview war, vor ein paar Jahren nicht zurückgehabt.
Ach krass. Ja. Die Polizei hat sich das dann von dem Nachrichtensender geholt.
Genau, die haben sich das von dem Nachrichtensender geholt und gesagt, so hier, wo ist das Material? Der Nachrichtensender hat das auch kopiert und hat dann dem
George Holiday.
George Holiday quasi auf VHS eine Kopie von seinem eigenen Tape gegeben, aber er hatte das bis zum
Ende. Er hatte das Original nicht bis zum, okay.
Genau, ja. Genau. Krass. Ja, genau, also genau, das war er da und dann am 15. März, also das sind dann ja circa, ne, 11 Tage später, werden die 4 Polizisten dann, Stacy Kuhn, Lawrence Powell, Timothy Wind und Theodore Briseno, werden dann wegen tatsächlich schwerer Körperverletzung angeklagt. Und das dauert dann eine Weile und dann erst tatsächlich im nächsten Jahr, im April, kommt dieser Fall zur Verhandlung. So, und dieser Sergeant Stacy Kuhn war der ranghöchste Beamte vor Ort und war verantwortlich für die Einsatzleitung. Der Officer Lawrence Powell war einer der Hauptakteure in der physischen Gewalt gegen King. Dann gab es noch Officer Theodore Briseno, war der einzige nicht, also quasi kaukasisch-weiße auch, aber wahrscheinlich eher so Hispanic, würde ich sagen. Ebenfalls auch direkt daran beteiligt. Und dann eben noch der Officer Timothy Wind war neuer Rekrut, der erst kürzlich ins LAPD gekommen ist. Also Los Angeles Police Department, und ja, war ebenfalls daran beteiligt. Und alle 4 Polizisten wurden zum einen wegen übermäßiger Gewalt und Verletzung von Rodney Kings Bürgerrechten angeklagt. Also das waren 2 Anklagepunkte.
Ja.
Und der begann dann im März 92 in Simi Valley, natürlich in einer überwiegend weißen Vorstadt von Los Angeles. Und das wurde natürlich damals auch im Vorfeld schon geäußert, dass man da Bedenken hat, wie parteilich oder unparteilich diese Jury wohl sein könnte.
Mhm.
Und es ist natürlich interessant jetzt, ich habe da mal geschaut, okay, ne, du hast da so ein Video, da ist total deutlich zu sehen, was passiert ist, dass der Mann sich nicht wehrt, dass einfach auf ihn eingeschlagen wird. Und habe ich mal geguckt, okay, wie verteidigt man denn sowas eigentlich? Und habe mal geschaut, wie die Verteidigungsstrategie war. Und jetzt sagt mir natürlich mein Computer, dass die Batterie fast leer ist. Ihr wisst ja nicht, dass ich im Vorgeplänkel sozusagen, Vorgeplänkel, gesagt habe, ach, das reicht noch. Aber dann haben wir so lange vorgeplänkelt, dass es nicht reicht. Ja, also ich kann euch auf den Kopfhörer mitnehmen, wenn ich kann hören, was du sagst. Ich gehe ganz kurz
das Ladekabel holen.
Aber du kannst ja mal darüber sinnieren, was jetzt kommt. Und ich höre das nicht, aber du kannst ja schon mal mit den Zuhörern darüber sinnieren. Also genau, ich höre das, aber genau, du kannst ja mal sinnieren, was du wohl denkst, was passiert.
Naja, ich gehe davon aus, dass wenn das in dieser Gegend, die vornehmlich weiß geprägt ist, verhandelt wird, dass es natürlich entsprechend ausgelegt wird. Und gerade wird dann wahrscheinlich gesagt, na ja, was ist denn das für ein Mensch, der auf der Anklagebank sitzt? Und da wird natürlich gleich erstmal irgendwie Klischees bedient werden, weil er ja eh der Vorbestrafte ist und ja sich eh so einer Festnahme entzogen hat, beziehungsweise dieser Verkehrskontrolle. Er wusste, also genau, und dass er ja sich hätte stellen müssen und sich wahrscheinlich, also ja, dass es wahrscheinlich eher in die Richtung geht, er hat selber mindestens dazu beigetragen, dass es so eskaliert ist, glaube ich. Was ich halt krass finde, ist, heutzutage ist es ja ganz normal, dass Leute halt irgendwelche Filmaufnahmen von irgendwelchen Polizeisachen machen, und um das zu dokumentieren. Und da wird ja auch noch ganz oft dagegen vorgegangen, dass die Leute das akut machen, obwohl das eigentlich, soweit ich weiß, tatsächlich erlaubt ist, ja, Polizeieinsätze, solange man diese nicht behindert oder gefährdet, zu filmen.
Ja. Mhm. Ja. Interessant. Also natürlich, Rodney, genau, King selbst war ja nicht angeklagt in dem Sinne, sondern seine ihn verprügelnden Polizisten. Und sie haben tatsächlich gesagt, natürlich der erste Strang der Verteidigung war Selbstverteidigung. Sie mussten sich selbst verteidigen. Sie haben in der Situation um ihr Leben gefürchtet.
Und haben, ja, vier Leute gingen ein.
Genau, und haben deshalb gesagt, die Gewalt war gerechtfertigt, haben argumentiert, dass Rodney King aggressiv und widerständig gewesen wäre und deshalb der Einsatz von Gewalt notwendig gewesen wäre. Zweitens haben sie gesagt, dass sie entsprechend halt ihrer Ausbildung und den LAPD-Protokollen gehandelt hätten. Und die Verteidigung hatte auch nochmal betont, dass der Einsatz von Gewalt eine legitime und notwendige Taktik gewesen sei, um ihn zu überwältigen, da er sich eben der Verhaftung widersetzen wollte, was ja quasi bewiesen wäre dadurch, dass er der Fahrer war und überhaupt diese Verfolgungsjagd notwendig war. Mhm. Dann haben sie tatsächlich versucht, die Wirkung des Videomaterials zu untergraben, indem sie halt darauf hingewiesen haben, dass das Video von George Holliday ja nur einen Teil der gesamten Situation zeigte, dass das natürlich nicht von Anfang an gefilmt hat und haben natürlich gesagt, dass der Kontext jetzt ausgelassen worden wäre, der am Anfang stattfand, besonders halt angebliche Bedrohungen, die von King ausgegangen wären.
Das ist so krass, das ist auch heute immer so eins der ersten Argumente, wenn man irgendwelche Videos von irgendwas sieht, ja, du weißt ja nicht, was im Vorfeld passiert ist.
Naja.
Wird schon irgendwas gemacht haben oder die wird schon irgendwas gemacht haben oder es wird schon irgendwie...
Ja.
Naja. Ah,
genau, und genau, gleichzeitig hat dann halt natürlich auch die Verteidigung gesagt, ja, King stand halt unter dem Einfluss von Alkohol, möglicherweise auch andere Substanzen, was sein Verhalten eben unberechenbar gemacht hätte. Und auch deshalb soll die Gewaltanwendung der Polizisten eben gerechtfertigt gewesen sein. So. Und ich fand es so spannend, weil in einem dieser auch auf YouTube Nachrichten, Zusammenschnitte, die ich dazu auch gesehen habe. Was interessant war, weil da war dieser George Holliday zu sehen, der gesagt hat, okay, er hat es gesehen und er dachte sich, ja, also was auch immer da irgendwie passiert ist, aber dass da vier jetzt auf einen einschlagen, das kann nicht richtig sein, egal was da vorher passiert ist, da halte ich jetzt einfach mal die Kamera drauf. Also so wirklich dieses Gefühl von außen, natürlich, du hast irgendwie, selbst wenn es da im Vorfeld eine Bedrohung gegeben hätte, merkst du trotzdem in der Situation danach, dass also so mit der massiven Gewalt wieder einfach wahllos ja auch eingeprügelt wurde. Ne? Ich meine, ich finde auch, oder ich möchte sagen, dass man das auch als Laie, als normale Person, die da vorbeigeht, sehen kann, ob eine Polizei jetzt oder vier Polizisten um eine Person herum, um jemanden zu überwältigen, ob die jetzt taktisch vorgehen, nach ihren Protokollen und nach ihrem Training, das ja eigentlich wahrscheinlich so ausgelegt ist, zu sagen, ich habe hier meine irgendwie 3-4 Griffe, wenn die laufen, dass ich jemanden relativ schnell unter Kontrolle bringe, sodass die Person nicht weglaufen oder um sich schlagen kann, um halt die Polizistinnen zu verletzen. Wo ich sagen würde, wenn du jemanden hast, der da flieht und irgendwie aggressiv ist, ja, musst du jemanden festhalten. Aber ich finde doch, dass du als normale Person, die vorbeiläuft, siehst, ob du halt wahllos einschlägst und zutrittst oder ob du halt gezielte, sag ich mal, Kraft anwendest, um jemanden eben jetzt sag ich mal, also eine bewegungsunfähig zu machen, aber jemanden halt festzunehmen. Punkt. Also so, dass jemand halt jetzt den Ort des vermeintlichen Crimes hier nicht verlassen kann. Und ich finde, glaube ich, auch, also, ne, auch nochmal hier an alle Menschen, die auch manchmal sehen, wie ja Polizistinnen, ne, manchmal auch mit Menschen reden oder vor Leuten stehen, gerade Menschen, die eben augenscheinlich so aussehen, als hätten sie jetzt keine Bio-Kartoffel-Herkunft, sondern wo du halt denkst, okay, gut, da hatten Mama und Papa auf jeden Fall mindestens mal Herkünfte oder Familienmitglieder auch aus anderen Regionen dieser Welt. Ne? Also da, wo die Polizei dann vielleicht gerne mal racial profiled. Und ich merke, ich schleiche dann da immer so ein bisschen langsamer vorbei und gucke, okay, in welchem Ton wird da kommuniziert? Wie aggressiv ist die Stimmung? Und ja, wie doll ist es? Und das ist total krass. Ich bin gestern nämlich am Bahnhof gewesen. Das war auch so eine krasse Situation. Da ist ein Typ mit dem Fahrrad durch den Bahnhof gefahren am Alex. Und dann war so ein Bahnhofsmitarbeiter, hatte auch so eine Weste und hat sich halt vor den gestellt und wollte dem einfach nur sagen, hey, du kannst halt hier im Bahnhof nicht Fahrrad fahren. Ist scheiße, irgendwie ist gefährlich für andere, steig mal ab.
Also der ist unten durch die Bahnhofshalle gefahren?
Genau, mit seinem Fahrrad. Und der stellte sich halt einfach, es war auch echt voll, ne? Ich dachte auch so, naja, muss halt jetzt nicht sein. Und dann hat er sich halt vor ihm gestellt und der Fahrer war so, war schon ultra genervt davon, stieg halt dann so widerwillig ab und im Vorbeigehen hat er ihn halt dann noch so mit Lenker und so ein bisschen angerempelt. In dem Moment dachte ich so, Alter, muss ja auch gar nicht sein. Und dann aber die volle Eskalation und da hat der andere Typ einfach nochmal richtig nachgetreten, der mit der Warnweste. Und ich dachte so, Alter, okay, hier ist irgendwie keiner Feind. Das war gerade einfach nur so ein, sich, weiß ich nicht.
Ja, es ist ja auch das ist Stichwort, was da glaube ich immer, diese Verhältnismäßigkeit.
Ja. Ja, aber auch wenn du halt so offiziell irgendwie unterwegs bist mit so einer Weste, kannst du halt auch einfach nicht nachtreten in der Rolle. Es geht einfach nicht.
Ne? So. Ach, der hat dem, ich dachte jetzt, er hat dem verbal irgendwie noch was nach, also
nein,
im Sinne von nachtreten.
Er hat sich mit dem Fuß nachgetreten. Halt, und? Ja. Der Fahrradfahrer ist dann halt zum Glück weitergegangen und hat es nicht weiter eskaliert, aber ich dachte so, Alter. So, naja.
Crazy.
Ja, genau, also das, genau, so war die
Verteidigungsstrategie der Polizisten.
Genau, und nach 7 Tagen, dann irgendwann ist ja die Beweisführung abgeschlossen, alle Plädoyers gehalten und dann, wir wissen ja, in den USA tritt die Jury zusammen und nach 7 Tagen Beratung hat die Jury ihr Urteil verkündet.
Ja, die müssen auch immer einstimmig sein, oder?
Ja.
Da gibt es keine Mehrheitsentscheidung.
Also sie müssen einstimmig sein und wenn sie nicht einstimmig sind, dann werden wir gleich sehen, was passiert. Und tatsächlich sind das 3 der 4 Polizisten wurden in allen Anklagepunkten freigesprochen. Also schwere Körperverletzung und ne, die Einschränkung der Bürgerrechte. Mhm. Und im Fall eines 4. Polizisten, Lawrence Powell, waren sie sich in einem Urteil uneinig und wussten halt, waren sich halt uneinig. Das heißt, sie haben nicht gesagt, oh ja, nee, hat er oder hat er nicht. Und deshalb wurde auch er nicht verurteilt, weil sie eben nicht zu einer eindeutigen Verurteilung gekommen sind.
Ach so, das heißt, wenn sie sich nicht sicher sind.
In dem Fall, genau, war es so, dass es auch zu einem
Streit
geführt hat.
Dann wäre es auch so, okay. Ja. Ich dachte, sie müssen in beide Richtungen tatsächlich einstimmig sein.
Ja, nee. Genau, und an der Stelle dann, am 29. April wurden diese, wurden quasi diese Ergebnisse verkündigt. Sagt man das so?
Mhm.
Ja.
Veröffentlicht. Publik gemacht.
Oh Gott, Deutsch. und das war so der Moment, wo dann halt Leute gesagt haben, so, Entschuldigung.
Nein, das, wie geht das?
Das kann ja nicht sein. Ne? Und auch der, ich glaube, das war der Bürgermeister von Los Angeles, hat auch sinngemäß sowas gesagt wie, ja, heute im Gerichtssaal haben sie irgendwie versucht, uns weiß zu machen, dass das, was wir gesehen haben, nicht stimmt. Aber ne, ich sag so, das stimmt schon, was wir gesehen haben. Und deshalb ging es durch diese Freisprüche halt so einen massiven Aufschrei einfach in der afroamerikanischen Gemeinschaft, sodass die Leute halt wirklich dann einfach losgezogen sind und sich gesagt haben, so nicht mit uns. Was aber interessant ist, und das wusste ich zum Beispiel vorher auch nicht, dass in der Neighborhood, also das war so South Los Angeles, damals hieß es, glaube ich, noch South Central Los Angeles, wo es ja zu diesen Ausschreitungen dann kam, war tatsächlich das Feuer auch schon einfach so ein riesen Pulverfass. Und das wusste ich auch nicht, dass in dieser Neighborhood auch schon vorher richtige Spannungen waren zwischen afroamerikanischen BewohnerInnen und zum Beispiel koreanischen BewohnerInnen. Dass auch da schon so eine Art, ich sage mal, Zwei-Klassengesellschaft geführt wurde, weil natürlich die KoreanerInnen auch immer oder vor allem koreanische LadenbesitzerInnen oder Ladenbesitzer in dem Fall wahrscheinlich zu der Zeit gesagt haben: so, naja, die klauen ja hier und alle gefährlich und die ganze Gang-Violence, damit wollen wir nichts zu tun haben. Und ja, dadurch, dass es halt einfach sehr, sehr viele koreanische Geschäfte gab, waren die tendenziell halt immer so ein kleines bisschen besser gestellt, was natürlich irgendwie insgesamt zu einer auch unguten
Ausgangslage in Stadtteil gehört.
Ja, zumal halt auch die Arbeitslosenquote in diesem Stadtteil halt bei 50% lag. Natürlich relativ viel dort Drogen konsumiert worden. Und ja, also auch ne, diese, man kennt es ja auch aus Los Angeles aus, so Erzählungen, dass da halt die, sag ich mal, Gang-Aktivität sehr, sehr hoch war. Und dann ist tatsächlich in demselben Monat, als dieser quasi Angriff, sag ich mal, auf Rodney King erfolgt ist, hat in South Los Angeles ein koreanischer Ladenbesitzer eine 15-jähriges afroamerikanisches Mädchen erschossen, weil er halt dachte, dass sie Orangensaft stiehlt. Was aber total, ja.
Und selbst wenn, dafür erschieße ich doch niemanden.
Genau, was aber total krass war und was halt so richtig tragisch war, dass man natürlich, als dann die Polizei kam und halt die Leiche dann untersucht hat, hat man gesehen, dass sie halt einfach Geld in ihrer Hand hatte und damit bezahlen gehen wollte.
Wow.
Was aber richtig krass war, dass halt auch da der Ladenbesitzer nur Bewährung bekommen hat und $500 Strafe zahlen musste. Ne, was natürlich halt, was, also das muss man jetzt, in, also das braucht es jetzt als Vorgeschichte, was natürlich da die Spannungen zwischen den koreanischen Mitbewohnern und den afroamerikanischen Mitbewohnern dort oder Einwohnern in diesem Stadtteil halt schon so richtig an die Grenze gebracht hat und natürlich auch schon so eine riesen Frustration mit einfach den Strafverfolgungsbehörden und dem, na, so dieses Gerechtigkeitsgefühl.
Genau.
Ja. Und deshalb ist es dann eben so, dass die Eskalation, die dann eben stattfindet, direkt am 29. April, an Tag 1. Insgesamt gingen die Riots 6 Tage, dass nachdem die Freisprüche eben gepostet oder verkündet wurden oder publik gemacht wurden, bekannt wurden, ja, haben sich halt innerhalb weniger Stunden einfach relativ viele wütende Menschen an verschiedenen Orten versammelt, besonders eben an der Kreuzung Florence and Normandy. Und da sind die Unruhen dann noch ausgebrochen. Da wurden eben dann Steine auf Autos geworfen. Da wurden Läden geplündert. Und ich dachte auch dann, als ich am Anfang mich beschäftigt habe, dachte ich so, wieso geht man los und plündert seine eigenen Läden? Aber da wurden natürlich dann halt vorrangig Läden von koreanischen Ladenbesitzern geplündert, weil diese Frustration da eben halt auch so groß war. Und jetzt muss man auch ganz klar sagen, ne, also das ist halt jetzt auch nochmal die Warnung, jetzt wird es gleich nochmal ein bisschen hässlicher. Wenn ihr das nicht so gut hören könnt, dann überspringt ihr vielleicht die nächste Minute. Aber dass tatsächlich einfach Autos angehalten wurden und es gab eben einen weißen Lastwagenfahrer, Reginald Denny, der aus seinem Fahrzeug gezogen und von den Protestierenden wieder brutal zusammengeschlagen wurde. Und mit brutal zusammengeschlagen meine ich halt, dass wirklich der mit Steinen im Gesicht bearbeitet wurde. Und auch davon gab es quasi eine Live-Übertragung und das hat halt natürlich richtig schockiert. Und auch da war es dann aber so, dass da zum Beispiel ein schwarzer Pfarrer aus der Gemeinde, den dann halt gerettet hat und Leute halt irgendwie den versucht haben, da wegzuziehen von den Menschen, von denen die Aggression und Gewalt ausging und haben den dann quasi selbst in einem Privatfahrzeug in ein Krankenhaus gefahren.
Ja.
Und ja, genau, am Abend hat sich die, bis zum Abend dann die Gewalt schon relativ schnell auf andere Teile von South Central Los Angeles ausgebreitet, überall Plünderungen, Brandstiftungen, es gab weitere Übergriffe einfach auf ja, Menschen, die eben nicht afroamerikanisch waren. Und das Krasse ist aber, dass die Polizei sich an dem Punkt halt aus diesen Gebieten schon fast komplett zurückgezogen hat und komplett überfordert. Mhm. So, und ich habe da so Augenzeugenberichte gehört, die halt gesagt haben, Alter, wir hatten hier blutende Menschen, wir wollten die retten, wir haben gewunken nach den Polizistinnen und die sind einfach weitergefahren. Die haben aus ihren Scheißfenstern geguckt und sind einfach weitergefahren. So.
Ja,
dann so am nächsten Tag, wir sind dann am 30. April, über Nacht wurden super viele Geschäfte geplündert, mehrere Geschäfte in Brand gesteckt, die Polizei ist komplett unterbesetzt, kann die Lage nicht unter Kontrolle bringen, weshalb dann am Nachmittag der Gouverneur damals, Pete Wilson, den Notstand ausruft, die Nationalgarde aktiviert, um die Kontrolle über die Stadt zurückzukriegen und damals der Präsident George H.W. Bush,
The First,
genau, hat tatsächlich quasi angekündigt, dass er jetzt auch Bundeskräfte dorthin schickt.
Ja.
Am Abend erreicht die Gewalt dann den Höhepunkt und komplette Teile davon, Los Angeles, stehen in Flammen. Und die Übergriffe, Brandstiftungen, Plünderungen nehmen nochmal massiv zu und die ethischen Spannungen in der Stadt eskalieren halt komplett zwischen afroamerikanischen und koreanischen EinwohnerInnen. Und koreanische Ladenbesitzer verteidigen ihre Geschäfte halt teilweise eben auch mit Schusswaffen. Ne? Also
ja.
Es ist ja sehr krass. Am Tag 3 dann, am 1. Mai 92, reitet die Nationalgarde ein und die fangen an, so ein bisschen die Ordnung wiederherzustellen. Es wird eine Ausgangssperre verhängt, um die nächtlichen Unruhen einzudämmen. Und am 1. Mai ist es dann auch tatsächlich so, dass Rodney King versucht mit einer öffentlichen Ansprache die Leute dazu zu bewegen, aufhören zu kämpfen. Und das ist, glaube ich, dieses ganz berühmte dann Zitat von ihm oder das, was man, glaube ich, als erstes sieht, wenn man oft von diesem, also neben natürlich dem Video über seinen Angriff, wenn man sich damit beschäftigt, dass er halt wirklich sagt, people, I just want to say, you know, can we all get along? Can we all get along? Aber auch, also ich fand das total krass, wie er das sagt. Also so wirklich, er machte einfach so, auch so einen richtig zerstörten Eindruck, so, also schon fast gestottert irgendwie, ne? Also so völlig auch hinüber und wahrscheinlich auch nochmal auch so retraumatisiert einfach auch von dem, was ihm ja passiert ist. Und das finde ich natürlich auch so krass, ne? Dass sich diese Frustration über Gewalt und die nicht ordentliche Verurteilung davon halt einfach in so einer krassen Gewalt sich entlädt, das ist schon ja, krass. Dann am Tag 4, wie gesagt, irgendwann entsendet Bush da 4000 Soldaten und Marines, um die Situation zu stabilisieren. Zusammen mit der Nationalgarde und dem LAPD wird da diese Präsenz halt weiter verschärft und eben versucht, ja, zu deeskalieren, aber natürlich gibt es halt einfach auch wahnsinnig viele Festnahmen. Und genau, am 4. Mai dann an Tag 6 enden die Unruhen, die Ausgangssperre wird wieder aufgehoben und die Lage ist soweit erstmal unter Kontrolle. Und was habe ich gesehen? Am Ende ist es tatsächlich so, dass die Unruhen, ich glaube, so die Zahlen haben so ein bisschen geschwankt, zwischen 56 und 63 Menschenleben. Also da wurden auch noch andere Menschen aus ihren Autos gezerrt, einfach auch also auch aus anderen, ich sage mal, ja, Ethnien. Also jetzt nicht nur weiße Koreaner, auch irgendwie lateinamerikanische Menschen wurden angegriffen. Es gab 2000 Verletzte und auch da haben die Zahlen ein bisschen geschwankt, zwischen 6.000 und 11.000 Verhaftungen. Und der geschätzte Sachschaden von Unternehmen und Häusern belief sich damals auf ca. 1 Milliarde US-Dollar.
Krass.
Ja. Und das ist schon richtig krass. Aber es hat da, ne, so, und deswegen sagt man, das ist halt auch, also einfach die sind die blutigsten Aufstände, die es in den USA je gab. Die waren auch wirklich krass. Also ich weiß nicht, wer den Film The Purge gesehen hat oder so. Ich habe es mir ungefähr so vorgestellt.
Ja, habe ich nicht gesehen, aber okay.
Ja, für alle, die das nicht kennen, das ist irgendwie ja auch ein bisschen dystopischer Film, wo man sagt, Menschen sind halt gewalttätig und es gibt einfach eine Nacht im Jahr, die quasi, wo alle Leute straffrei ist, wo du einfach machen kannst, was du möchtest.
Ja.
Und ja, wo dann halt geplündert, eingebrochen, gemordet und alles wird, um irgendwie das zu auszuleben und dann gehen alle wieder am nächsten Tag quasi mit Aufräumen und so ihr normalen Geschäft nach.
Genau, und irgendwie große Firmen machen Geld mit Sicherheitsanlagen, was und das ist dann wieder auch so. Also ich kenne das Konzept.
Ja.
Und habt ihr einen Plot, weil dann ist ja auch so soziale Ungleichheit ist, weil nur die Reichen sich die Sicherheit leisten können.
Genau. Ja.
Die für diese eine Nacht notwendig ist.
Genau, ja. Und ja, natürlich ist es schon krass, weil ich glaube, diese Riots, die haben auch echt nochmal so diesen tiefen sozialen und wirtschaftlichen und rassistischen Spannung vor allem nochmal so richtig ans Licht gezerrt und einfach gezeigt, wie schlimm das, glaube ich, ist. Das hat schon auch dazu geführt, dass man sich zum einen natürlich in Amerika da nochmal mehr damit beschäftigt hat und gesagt hat, okay, krass, also wir müssen hier doch nochmal irgendwie hingucken. Gleichzeitig gab es tatsächlich ein paar Polizeireformen. Und hat halt zum Beispiel da geschaut, okay, wir müssen uns mit Gewalt in der Polizei auseinandersetzen, wir müssen da besser schulen, wir müssen also irgendwie bei unseren Leuten den Fokus drauf setzen und sagen, Alter, das kann nicht nochmal passieren. Ich glaube, der Polizeichef selbst, so wie ich das gelesen habe, war auch sehr, sehr schockiert, was er da gesehen hat. Und dann hat er gedacht, Alter, Leute, das ist echt nicht passiert, oder? Also, das kann ja nicht sein. Und was aber tatsächlich passiert ist, ist, dass es nochmal Neuverhandlungen gab dann.
Ach.
Ja, also ne, diese Riots haben natürlich das Rechtssystem stark unter Druck gesetzt, sodass ja, der Fall natürlich nicht nur zu so einem nationalen Symbol für Ungerechtigkeit und das Versagen des Rechtssystems wurde im Umgang mit rassistischer Polizeigewalt. Und ja, das US-Justizministerium hatte dann daraufhin eben nochmal eine separate Untersuchung eingeleitet, um eben jetzt, also sie haben sich dann nicht auf die übermäßige Polizeigewalt konzentriert, sondern haben nur noch mal untersucht, ob es nicht doch mögliche Verstöße gegen die Bürgerrechte von Rodney King gab und kamen dann im Gegensatz zum ersten Prozess, der auf staatlicher Ebene dann geführt wurde, jetzt der neue, haben sie halt gesagt, dass sie jetzt auf Bundesebene eine Anklage erheben und da ging es dann eben darum, ob sie halt ihn tatsächlich wegen seiner Hautfarbe misshandelten und deshalb seine Bürgerrechte verletzt haben. Und im Rahmen dieser Bundesanklage wurden 2 der 4 ursprünglichen angeklagten Polizisten nur erneut vor Gericht gestellt, und zwar der Sergeant Stacy Kuhn und der Officer Lawrence Powell. Und die haben sich dann tatsächlich, ja, das alles nochmal angeschaut und haben dann am 17. April 93, also quasi wieder und fast nochmal ein Jahr später, entschieden, dass sie der Verletzung der Bürgerrechte von Rodney King schuldig befunden wurden. Sie wurden beiden zu 2,5 Jahren Haft verurteilt. Und genau, das wurde halt so ein bisschen als gewisser Sieg angesehen, dass sich da ein bisschen ja, was geändert hat. Und die, natürlich, also alle wurden vom Polizeidienst suspendiert. Niemand von denen war danach.
Wenn 2,5 Jahre, hat das, ist wirklich eher ein symbolischer Charakter.
Ja, das auf jeden Fall, na klar. Also ne, es hat zwar gezeigt, dass es möglich war, Polizeibeamte für übermäßige Gewaltanwendung zur Rechenschaft zu ziehen. Vor allem halt, wenn das als Bürgerrechtsverletzung auf Bundesebene verfolgt wurde. Aber an sich ist es natürlich trotzdem ein absoluter Fehl des Rechtssystems. Also zu sagen, ich muss, ja. Es muss erst solche Unruhen geben, solche blutigen und tödlichen Unruhen, dass dann zwei nochmal vor Gericht gestellt werden, um dann zu 2,5 Jahren verurteilt zu werden. Das ist ja schon krass. Und letztendlich hat es ja grundlegend die Situation schwarzer Menschen in den USA auch nicht geändert. Ne? Und bis heute zieht sich ja dieser systematische und strukturelle Rassismus durch, einfach in wirtschaftlicher Ungleichheit, in der Bildungsungleichheit, natürlich eben auch die Polizeigewalt. Wir haben es ja gesehen, 2020 erst, ne? So die letzten großen Fälle an George Floyd oder auch Breonna Taylor, die Black Lives Matter Bewegung, die da natürlich sehr, sehr aktiv ist, diese ganzen Dinge nicht nur an die Öffentlichkeit zu bringen, sondern auch versucht da strukturell Dinge zu ändern.
Anzustoßen, dass sich da.
Ja.
Genau.
Genau.
Und ich meine, jetzt 30 Jahre her.
Ja.
Und klar war das damals, wie du ja sagst, dieser Umstand in dieser, gerade in dieser Gegend und die eh schon zugespitzte Lage und Konflikte. Aber ich meine, die Geschehnisse sind ja immer noch da. Also, und es ist immer noch notwendig, das irgendwie aufzuzeigen. Nur, dass man heute halt wirklich nicht jemanden braucht, der zufällig eine Kamera dabei hat, weil eh jeder eine Kamera dabei hat.
Ja.
Und
vor allem muss man ja auch ganz klar sagen, also ich meine, dass dann trotzdem noch so ein George Floyd passiert, ne? Also dass ja wirklich dann jemand stirbt aus, ne? Oder Breonna Taylor, die irgendwie einfach erschossen wird, obwohl sie nichts gemacht hat, und ich so. Boah, ja. Ja.
Heftig.
Genau. Aber das war so der Fall Rodney King und an die quasi nicht stattgefundene Verurteilung sich anschließenden Los Angeles Riots 92.
Ja, krass. Vielen herzlichen Dank. Es ist ein sehr düsteres Thema, was wir da heute hatten. Aber auf jeden Fall neue Sachen da gelernt. Den groben Fall kannte ich, aber vor allem, dass es halt vorher dieser für die dass es vorher diese Spannung da gab, das war mir nicht klar, und dass es generell schon so ein Pulverfass war. Ich dachte, es wäre tatsächlich monokausaler, aber es ist halt echt, das ist ja quasi nur so der berühmte Tropfen war, der das Fass zum Überlaufen gebracht hat.
Ja, naja, eben, ne?
Aber auch, dass es halt das Handeln der Polizei während der Riots da irgendwie so. Wir sind doch, also wahrscheinlich waren sie auch einfach nicht darauf vorbereitet, aber es ist so krass, dass sie dann halt, da müssen sie ja vorher diesen Stadtteil schon so in gewisser Weise irgendwie aufgegeben haben.
Ja, na, also, ich glaube.
Wenn du dann nicht mal mehr in der Lage bist, da irgendwie was zu handeln.
Ja, na, vor allem, du bist wahrscheinlich wirklich da massiv unterbesetzt und denkst du so, fuck, Alter, also hier ist gerade richtig Mayhem. Aber ich denke, was diesen Fall jetzt von Rodney King wirklich so besonders gemacht hat und warum diese direkt nach diesem Fall diese Aufruhen dann stattgefunden haben, ist ja wirklich, weil es zum ersten Mal einfach wirklich ausführliche eine Videodokumentation davon gab und letztendlich das Versagen oder das Urteil dieses Gerichtes
so offensichtlich nachvollziehbar war.
So offensichtlich, dass das so offensichtlich war, dass in diesem Rechtssystem irgendwas falsch ist, dass wenn du siehst, wie ein Mensch misshandelt wird und dann trotzdem 4 Angeklagte freigesprochen werden, obwohl jeder, der einfach auch nur ein halbes gesundes Auge im Kopf hat, sehen kann, dass das einfach übermäßige Gewalt. So,
ich meine, es hat ja diesen Menschen, der das Video gemacht hat, irgendwie dazu bewegt, zu sagen, ey,
ich filme das jetzt.
Ich filme das jetzt. Das muss irgendwie gezeigt werden oder das müssen irgendwie Leute mitkriegen, um zu sehen, was passiert hier eigentlich gerade.
Genau. Ja, und das Spannende übrigens auch, George Holliday war weiser. Hat das gedacht.
Muss ich persönlich jetzt gestehen, du hast es vorhin nicht gesagt, aber ich bin irgendwie, wahrscheinlich ist das auch das Vorurteil, die ich dann einfach in mir trage.
Ja.
Ich bin jetzt davon ausgegangen, dass es dass er ebenfalls afroamerikanischer Herkunft.
Oh nein. Ja. Jetzt habe ich lustigerweise, weil mein Handy irgendein Geräusch gemacht hat und das auch auf meinen Kopfhörer war, nicht gehört, was du gesagt hast, aber du musst es nicht wiederholen, ich höre es mir dann nochmal an.
Ist okay, ich hätte einfach nicht damit gerechnet.
Ja, genau.
War nicht meine Vorstellung. Es passt jetzt nicht in das Bild.
Ja, genau. Das wollte ich am Ende nochmal sagen, dass das tatsächlich Zivilcourage war, glaube ich auch. Zu sagen, so, das geht gar nicht. Genau.
Ja, krass. Vielen herzlichen Dank für diese umfangreiche Darbietung und Darstellung und das ganze Hintergrundwissen und die Einordnung des Ganzen. Das ist echt krasser Fall.
Ja.
Lässt ein bisschen, ich weiß nicht, wie ich das jetzt ummoderieren soll zum Fun Fact. Weil so Fun ist gerade gar nicht.
Nee, Fun ist nicht, aber so, das ist das Gesetz von Dieb und Doof. Nee, ich sag mal so, man kann ja eventuell einfach auch abschließend nochmal sagen, dass ich glaube, auch man diese Riots halt nicht verherrlichen darf. Das war halt einfach auch scheiße.
Das war auch richtig viel krass, ja.
Na, also ich meine, wird das, also, dass du da Leute aus dem Auto zerrst und mit dem Stein auf die einprügelst. So, das geht halt einfach auch nicht. Und, und aber auch gleichzeitig, und das vielleicht so als abschließendes Sätzchen nochmal dazu, das sagte ich, das in der Dokumentation auch gesehen, da sagte auch halt einer, naja, das ist halt ungerecht und wir haben aber keinerlei Machtinstrumente, mit denen wir uns gegen solche Ungerechtigkeit wehren können. Uns bleibt nur, das auf den Straßen auszufechten. Uns bleibt halt nur, also uns bleibt halt nur, ja, Zerstörung, Gewalt, um irgendwie darauf aufmerksam zu machen. Und am Ende, ich sage mal so, ich kann das ein bisschen natürlich verstehen, ne, als krass marginalisierte oder unterdrückte Gruppe oder Gruppe halt ohne Macht, bleibt dir ja manchmal also wirklich nicht für übrig. Ich sage das immer so, wie mit arbeitslosen Menschen in Deutschland, die ja auch keinerlei Druckmittel haben, so um Forderungen oder so durchzusetzen, ne? Weil ja, was willst du machen? Du kannst nicht streiken, kannst nicht sagen, dann nehme ich euer Geld halt nicht, weil du bist drauf angewiesen. Also du kannst halt irgendwie, du hast keinerlei Machtinstrumente.
Du hast keine Möglichkeit, um auf deine Probleminteressen aufmerksam zu machen, weil du einfach keinen Einflussfaktor hast.
Genau.
Und dann siehst du halt den einzelnen Einflussfaktor, den du hast, um Aufmerksamkeit zu generieren, um die Blicke auf dich zu ziehen, ist dann halt das.
Sind halt drastische Mittel, ja.
Ja, sind da drastisch. Also, wie war denn der Spruch? Nur Extreme bringen. Nee, Aufmerksamkeit, wie war denn das? Ach, weiß ich nicht mehr. Aber es ist wirklich so, nur extreme Sachen bringen die Aufmerksamkeit, weil sonst ein plätschert es.
Ja.
Einfach. Ja. Und wenn du keine anderen Kanäle hast, musst du den halt wieder.
Ja. Ja. So, na gut, dann machen wir einfach mal einen kleinen Trommelwirbel für den Fun Fact.
Für den Fun Fact. Ich schreibe mir ganz kurz die hier, Stunde, zwei, okay, auf.
Timestamp.
Genau. Fun Fact. Mhm. Ich hatte eigentlich noch was anderes. Einer ist ein Geografie-Fun Fact. Der andere ist ein historischer Fun Fact. Und zwar war mit dem historischen Anwalt. Ja. Ich glaube, der Geografie-Fun Fact ist echt fies eigentlich. Obwohl die Frage so simpel ist.
Jetzt bin ich eingefroren.
Franzi, im Jahr 1641 wurde ein, ich habe den auf Englisch, ein Dictionary, also ein Lexikon veröffentlicht.
Ein Wörterbuch.
Ein Wörterbuch, ja, noch besser, ein Wörterbuch, genau. Also 1641 wurde ein Wörterbuch veröffentlicht und es hat die Art der Wörterbücher revolutioniert.
Mhm.
Was war an ihm neu?
Okay, ich weiß nicht, was du davor gesagt hast. Für mich war es so kurz ein bisschen eingefroren. Bin erst bei der Jahreszahl wieder eingestiegen. Waren davor noch Informationen, die ich brauche?
Nee. Also Wörterbuch 1641.
Was war noch?
War nicht das erste Wörterbuch, aber es hat die Wörterbücher revolutioniert.
War das das Oxford Dictionary?
Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Aber es ist, tut nichts zur Sache. Also welches es jetzt genau war.
Okay. Weiß nicht, wurden die Wörter das erste Mal alphabetisch angeordnet?
Das ist korrekt.
Ja.
Ja. Vorher war es halt einfach eine random Liste, die immer weiter geführt wurde. Und irgendwann kam mal jemand, also 1641 kam mal jemand auf die Idee, um die Dinger zu finden, wäre halt irgendwie total sinnvoll, wenn wir da irgendeine Art von Ordnung reinbekommen. Deswegen wurde 1641 das erste wirklich alphabetisch geordnete Wörterbuch herausgebracht.
Nice.
Mhm.
Herrlich.
Vorher waren die halt einfach random quasi, so wie sie eingefallen sind.
Eieiei.
Ist geil, oder? Man kommt überhaupt nicht drauf, dass man das anders machen könnte. Das ist,
ja,
ist wirklich total logisch, aber nee.
Nicht schlecht.
Auch das musste die Gesellschaft erst lernen, dass das sinnvoll wäre, das zu machen.
Dass das vielleicht was helfen würde, ja. Ja, cool.
Ja.
Schön.
Willst du den anderen auch noch haben? Der war
ja
relativ schnell.
Ja.
Dann machen wir zwei. Gut, das ist auch nur eine Geografiefrage. Du hattest ja Geografie in der Schule.
Ja, ja.
Mhm. Es geht auch nur um, es geht auch um ein Land in Europa, und zwar geht es um Frankreich.
Mhm.
Und das ist eine sehr simple Frage.
Sehr gut.
Und zwar,
Paris, mit, Hauptstadt ist Paris.
Mit welchem Land hat denn Frankreich die längste gemeinsame Grenze?
Das ist spannend. So Seegrenzen zählen nicht, oder?
Nee, ist eine Landgrenze.
Ist eine Landgrenze. Müssen wir überlegen. Deutschland haben wir da. Da haben wir ja Spanien eigentlich fast, oder? Gibt es was, das länger ist? Andorra wird es nicht sein. Das ist nur so ein kleiner Popelstück.
Ja, Andorra wird es nicht sein. Das stimmt. Das stimmt wohl.
Auf Kuba, an die Benelux-Staaten. Ich weiß gar nicht genau, wo die da grenzen. Hm. An den Niederlanden?
Weiß ich gar nicht. Gibt es eine direkte Grenze von den Niederlanden zu Frankreich? Weiß ich gerade gar nicht.
Das glaube ich nämlich auch nicht.
Da ist doch Belgien komplett dazwischen.
Ich glaube, Belgien ist komplett dazwischen. Ja, doch schon, Belgien geht ans Meer. Ja.
Oh, warte, da mit Antwerpen und allem da oben. Da oben, oh Gott. Ja.
Und Luxemburg ist auch...
Längste Landgrenze, gemeinsame Landgrenze Frankreichs mit welchem Land?
Die in Deutschland, die ist ja auch noch so schneebelig da unten. Ich würde sagen Spanien.
Okay. Ja, ist fast richtig.
Was?
Ja, ist fast richtig. Die Überlegung ist schon ganz gut. Die richtige Antwort wäre aber Brasilien.
Oh, die haben irgendwo anders noch ein Territorium.
Französisch-Guyana ist ja tatsächlich ein Überseegebiet, was zum Staat Frankreichs gehört.
Heieiei.
Und deswegen ist die längste Landgrenze, also Spanien wäre die zweitlängste, sind sogar 600 irgendwas Kilometer, aber Französisch-Guyana, was ein Teil Frankreichs ist, mit Brasilien sind 700 irgendwas Kilometer.
Französisch-Guyana?
Ich glaube, es müsste Französisch-Guyana sein, ja. Das ist eines der letzten Überseegebiete, die halt im südamerikanischen Kontinent, die halt noch nicht unabhängig sind.
Tatsächlich.
Das ist ein kleiner Zipfel da irgendwie an der Nordgrenze von Brasilien, auch dann Land und daneben ist, ich weiß gar nicht, im Westen ist noch
Suriname,
genau. Was auch mal, glaube ich, französische Kolonie war, aber
ich glaub,
sich
an losgebracht hat. Ich glaube, die kommen aus Belgien, Niederlande irgendwie.
Suriname?
Mhm. Bin mir nicht ganz
sicher, aber
ich denke schon. Und dann geht's nur noch
gut. Genau.
Das ist
auf jeden Fall ist das offiziell die längste Landgrenze. Also mit einem gemeinsamen, mit einem anderen Land von Frankreich.
Das ist auch nicht, ja, interessant.
Ja. Deswegen gibt's, das ist schon wieder ganz, ganz spannend. Frankreich hat ja generell noch ein paar Überseegebiete, auch Inseln und sowas, im Pazifik und so.
Ja.
Und der französische Fußballverband veranstaltet tatsächlich ein Turnier, wo alle Überseegebiete mitmachen.
Ah.
Und bezahlt den Teams auch die Reisen untereinander.
Wow. Wow.
Also da sind dann irgendwelche Teams, zum Beispiel aus Guyana oder irgendwo französisch Polynesien oder was weiß ich, wo das jetzt heißt. Und, die haben dann ein Turnier und reisen dann um die Erde, um dieses Fußballturnier auszutragen.
Na dann lohnt sich das ja noch dabei zu bleiben. Ach, ich sehe gerade so, La Réunion gehört auch dazu.
Ja, zum Beispiel.
Ja. St. Martin.
Genau, die hat Frankreich hat nie irgendwie, also die haben sich nie losgesagt oder Frankreich hat sie nie zurückgegeben, Frankreich hat sie nie losgelassen, deswegen kommt es zum einen zu dieser Landgrenze mit Brasilien.
Aber bist du dann automatisch französischer Staatsbürger, Staatsbürgerin und kannst auch da wohnen in Frankreich und hast Reisefreiheit?
Ja.
Das heißt,
wieso habe ich verstanden, ja.
Naja, das heißt, du hast prinzipiell, wohnst du dann eigentlich auch da in der EU?
Theoretisch? Ja, weiß ich gar nicht, ob wir eine
EU-Außengrenze in Brasilien.
Es gibt eine EU-Außengrenze in Afrika.
Mhm.
Weil Spanien im Norden Marokkos noch irgendwie ein oder zwei wirklich Mini-Enklaven hat.
Ja.
Und das ist dementsprechend eine Außengrenze der Europäischen Union auf dem afrikanischen Kontinent.
Das ist ja auch crazy.
Ja, total.
Ja.
Gut.
Nicht schlecht. Sehr gut.
Ja, war ein bisschen tricky vielleicht die Frage. Aber dafür war die andere.
Die andere ist schöner, das stimmt. So, jetzt haben wir schon wieder richtig viel Zeit. Jetzt brauchst du noch eine neue Frage.
Richtig, aber die musst du ja stellen.
Das stimmt. So, und meine neue Frage war, wie war denn meine neue Frage? Warte kurz, lass mich überlegen. Ja, ich wollte etwas wissen. Und zwar, ich habe hier nämlich was offen.
Ja, gut.
Ich habe hier etwas offen. Oder auch nicht. Warte, ich muss hier nochmal den richtigen Tab finden. Und zwar, ich weiß ja nicht, ob du davon gehört hast. Es gibt ja so Mordmerkmale in Deutschland.
Mordmerkmale.
Mhm. Kennst du die? Also, nee. Also woran unterschieden wird, ob etwas ein Totschlag oder ein Mord ist?
Ja.
Das ist ja vielleicht was.
Ich glaube, Mord ist aus niederen Beweggründen.
Auch.
Das ist, glaube ich, ein Mordmerkmal.
Mhm. Genau, auch eins von denen, ja.
Das, also genau, das ist mir schon mal untergekommen, aber was es da jetzt noch mehr gibt, was es zu einem Mord macht.
Genau. Und jetzt ist es so, dass ich glaube, tatsächlich mal die CDU, CSU mal was vorgeschlagen hat, wo ich sage, an sich gar nicht so kacke. Ist nicht schlecht, dass ihr euch da
das hätte ich euch gar nicht zugetraut.
Ich euch gar nicht zugetraut. Und zwar, also ich kann ja mal ganz kurz zur Einleitung, aber du kannst da ja gerne nochmal dann drauf eingehen, aber es gibt die Mordmerkmale Mordlust, also einfach so, ne? Du machst aus Bock, aus Befriedigung des Geschlechtstriebes, Habgier, sonstige niedrige Beweggründe, Heimtücke, Grausamkeit, gemeingefährliche Mittel. Und das Motiv, eine andere Straftat dadurch zu ermöglichen oder zu verdecken. Und jetzt ist es so, dass die Unionsfraktion tatsächlich zur Verbesserung des Opferschutzes, insbesondere für Frauen und verletzliche Personen, einen Gesetzesentwurf vorgelegt hat, in dem sie die Ergänzung des Mordmerkmales unter Ausnutzung der körperlichen Überlegenheit vorgeschlagen haben. Und genau, das macht es ja sehr, sehr interessant vor allem. Und da komme ich jetzt mal zu der Frage, weil ich dachte, komm, wir sind gerade so dabei, ein paar hässliche Themen ans Licht der Öffentlichkeit zu zerren. Und ich habe tatsächlich auch von so etwas gehört, gerade in meinem erweiterten Berichtsumfeld, möchte ich es nennen. Tatsächlich haben sie ja dieses neue Mordmerkmal angestrengt, um einfach so Taten wie Femizide besser verurteilen zu können, wenn der Täter dann überlebt. Und ich dachte, ich würde das gern mal besprechen, weil man sagt ja, oder es gibt ja immer diesen Satz und diese Zahl, jeden Tag versucht ein Mann seine Frau oder Ex-Partnerin umzubringen und jeden dritten Tag gelingt es in Deutschland. Und ich finde, das sind krasse Zahlen. Letzte Woche gab es gerade wieder so einen Fall in Berlin-Zehlendorf. Und da wollte ich dich einfach mal bitten, vielleicht ein bisschen mehr zu erzählen, so Femiziden, wie die eigentlich stattfinden, warum die so schwer sind aufzuklären. Und vielleicht auch in dem Sinne, was man irgendwie so als Mann anderen Männern rät, wie man vielleicht irgendwie mit Frauen umgehen sollte oder wie auch nicht.
Okay, jetzt müssen wir die Frage noch einmal formulieren.
Meine Frage ist, was sind denn eigentlich Femizide? Und warum braucht es dieses Thema oder diesen Tatbestand? Wann braucht der mehr Aufmerksamkeit und warum sollte man das nicht Beziehungsdrama oder irgendwie ein Haustür nennen oder so, sondern ganz klar ist das benennen, was es ist. Nämlich eine Gewalt gegen eine Frau als solches.
Okay. Gut. Gut.
Ja.
Vielen Dank. Wenn es Menschen da draußen gibt, die zu diesem Thema Expertinnenwissen haben oder daran forschen oder sich sonst irgendwie damit auseinandersetzen, oder Tipps haben, wo ich dazu Informationen bekommen kann, meldet euch doch bitte an Benson and Dieb und Doof, das bin ich. Mhm. Wenn ihr Franzi sagen wollt, wie gut sie das heute wieder ausgearbeitet hat, dann könnt ihr eine Mail schreiben an Franzi at Dieb und Doof. Erreicht sie auf Instagram unter dem Handle at Dieb und Doof, auf der Homepage diebunddoof.de, auf Twix ist es auch das Handle Dieb und Doof und auf Mastodon ist es at Dieb und Doof at Trödkaffe. Yay. Und danke, dass ihr so lange mit uns durchgehalten habt. War heute eine lange Folge mal wieder, aber wir hatten uns auch am Anfang viel zu erzählen. So sehr, dass Franzi ihren Laptop zwischendurch nochmal laden musste.
Ja, wir haben uns lange nicht gehört, alle zusammen.
Das stimmt.
Ja.
Das stimmt. Genau. Und genau, wir werden euch irgendwann zur 100. Folge einladen. Also, ihr braucht dafür kein riesen Equipment, aber wäre cool, wenn wir da vielleicht eine große Gruppe sein würden.
Ja.
Und dann machen wir einfach mal sowas zusammen.
Sehr schön.
Alles klar. Dann wünschen wir euch, wann auch immer ihr das hört, einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend, schlaf gut, wunderschönen Arbeitstag, wunderschönes Wochenende, Urlaub, Reise, Arbeitszeit beginnen, alle Situationen, in denen man Podcast fängt.
Falls wir uns nicht mehr hören, ein schönes Leben.
Richtig.
Alles klar. An die Truman Show erinnert gefühlt. Tschüss.